Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im unionsinternen Streit über das geplante Betreuungsgeld gibt es offenbar einen Durchbruch. Die Fraktionsspitzen von CDU und CSU haben sich auf einen Kompromiss geeinigt. Die Leistung für Eltern, die ihre Kleinkinder nicht in eine Kita schicken, wird demnach an verpflichtende Vorsorgeuntersuchungen gekoppelt. Zudem soll ein Anreiz geschaffen werden, das Betreuungsgeld in die private Altersvorsorge zu stecken.
Ohne Vorsorgeuntersuchung künftig kein Betreuungsgeld. Mit diesem Kompromiss könnte ein wesentlicher Streitpunkt zwischen CDU und CSU ausgeräumt sein. Die Bundesfamilienministerin sieht sich bestätigt und verweist auf gute Erfahrungen in Bayern selbst. Auch dort sind staatliche Leistungen für Familien an die Pflicht zur Vorsorgeuntersuchung geknüpft.
Ich denke, was in Bayern gut ist, ist auch für ganz Deutschland gut. Und deshalb freue ich mich, wenn dieser alte Vorschlag von mir nun Unterstützung bekommt.
Der bayerische Ministerpräsident gibt sich entspannt, auch wenn die CSU eine weitere wichtige Position räumen musste. So soll es neben der Barauszahlung auch die Möglichkeit geben, das Betreuungsgeld als Zuschuss zu einer privaten Altersvorsorge zu erhalten.
Ich halte das, was jetzt da an Veränderungen in Aussicht genommen worden ist, für gut, für sehr gut. Und ich sage jetzt ausdrücklich, ich bin sehr zufrieden.
Die SPD lehnt das Betreuungsgeld grundsätzlich ab.
Das Betreuungsgeld war und ist Unsinn. Ein gleichstellungspolitischer Unsinn, ein bildungspolitischer Unsinn. Und es bleibt auch nach diesem Kompromiss ein Unsinn.
Die Gruppe der Unionsfrauen hatte früh Korrekturen am Gesetzentwurf gefordert. Jetzt glaubt Rita Pawelski an eine breite Mehrheit in der Koalition.
Den Weg unterstützen, glaube ich, sehr viele. Wir müssen schauen, was der Koalitionspartner macht. Aber auch da habe ich schon mit einigen Frauen gesprochen. Und ich zünde jeden Abend eine Kerze an, damit es den Kompromiss gibt.
Am 18. Oktober soll das Gesetz im Bundestag verabschiedet werden.
Der Streit um das Betreuungsgeld hat CDU und CSU an den Rand des Koalitionsbruchs geführt. Die offene Flanke bei der Frage der richtigen Kindererziehung gefährdete zunehmend die Wahlaussichten bei der Bundestags- und Bayerischen Landtagswahl in einem Jahr. Mit der jetzt gefundenen Regelung hofft die Union auf einen gesichtswahrenden Kompromiss.
Ein weiteres Vorhaben der Koalition liegt dagegen erst einmal auf Eis. Der Bundesrat stoppte heute das umstrittene Meldegesetz. Nun muss der Vermittlungsausschuss den Entwurf nachbessern. Kritik entzündet sich vor allem an dem Plan, dass Meldeämter Daten ohne ausdrückliche Einwilligung der Bürger an Firmen weitergeben dürfen. Im Bundestag hatten Ende Juni nur wenige Abgeordnete der Koalition die Novelle ohne Aussprache beschlossen.
Der Staat als gierige Krake, die sich die Daten ihrer Bürger greift und sie weiter verhökert. Mit diesem Horrorbild wenden sich Demonstranten gegen das neue Meldegesetz. Die Länderchefs können ihre Empörung verstehen.
Ich denke, das war wirklich kein Glanzstück deutschen parlamentarischen Geschichte, wie dieses Gesetz durch den Bundestag gerutscht ist.
Und zwar während des EM-Halbfinales Deutschland gegen Italien. Der Saal fast leer. Mit knapper Mehrheit wurde ein Gesetz verabschiedet, dessen Text an entscheidender Stelle von den Koalitionsfraktionen verändert worden war. Es erlaubt die Weitergabe von Meldedaten, etwa an Unternehmen, wenn die Bürger keinen ausdrücklichen Widerspruch einlegen. Das soll nach dem Willen der Länder nun geändert werden.
Bei der Anfrage nach einer einfachen Melderegisterauskunft muss der Anfragende die Erklärung abgeben, dass die Daten nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden. Das heißt, für gewerbliche Zwecke darf eine Auskunft nur dann erfolgen, wenn die betroffene Person zuvor eingewilligt hat.
Einstimmig überwiesen die Länder das Gesetz in den Vermittlungsausschuss. Geht es nach Datenschützern, müssten die Bürger jeder Weitergabe ihrer Daten vorher zustimmen. Allerdings,
das ist wohl nicht durchsetzbar. Insofern finde ich schon gut, dass jetzt für diese Zwecke, nämlich für Werbung und Adresshandel, eine Einwilligung erforderlich ist.
Auch so können die Demonstranten ihr Schreckgespenst eigentlich wieder einpacken. Die Bundesregierung hat nämlich signalisiert, dass sie dem Ländervorstoß grundsätzlich zustimmt.
Ein weiteres Thema im Bundesrat war die ebenfalls umstrittene Pflegereform. Die Ländervertretung stimmte dem Gesetz für eine bessere Versorgung der mehr als 500.000 Demenzkranken zu. Dafür steigt der Beitragssatz von 1,95 auf 2,05%. Vorgesehen sind höhere Leistungen für Demenzkranke, eine Entlastung von pflegenden Angehörigen sowie ein Zuschuss zur privaten Pflegezusatzversicherung. Alle Änderungen gelten von 2013 an. Außerdem brachte der Bundesrat parteiübergreifend eine Gesetzesinitiative für eine Frauenquote in Aufsichtsräten auf den Weg. Die Länder fordern eine feste Quote für Frauen in Aufsichtsräten von großen börsennotierten Unternehmen. Und zwar in zwei Stufen. Vom Jahr 2018 an soll der Anteil zunächst 20% betragen, von 2023 an 40%. Im Bundestag hat der Vorstoß derzeit aber kaum Aussicht auf eine Mehrheit. Zur Frauenquote und weiteren Themen, die heute im Bundesrat eine Rolle spielten, informieren wir Sie auf tagesschau.de. Die Wut vieler Moslems über Beleidigungen des Propheten Mohammed durch ein Video und neue Karikaturen reißt nicht ab, trotz Bemühungen der US-Regierung, den Konflikt einzudämmen, gingen heute nach den Freitagsgebeten in islamischen Ländern Zehntausende auf die Straße. In mehreren pakistanischen Städten eskalierte die Gewalt. Mindestens 16 Menschen wurden bei Straßenschlachten getötet, Hunderte verletzt.
Es kommt wie befürchtet. Nach den Freitagsgebeten beginnt die Gewalt in Pakistan. Zehntausende sind nach Islamabad gekommen, aufgerufen von radikalen Parteien. Sie versuchen, das Botschaftsviertel zu stürmen. Die Polizei reagiert mit Warnschüssen und Tränengas. Die Gewalt erfasst andere Großstädte. Karachi, Lahore und Peshawar sind betroffen. Kinos werden gestürmt und in Brand gesetzt. Die Furcht, die Lage könnte eskalieren, war groß. Die US-Regierung wollte beruhigen, hatte sich Sendezeit im pakistanischen Fernsehen gekauft. Ein Statement des Präsidenten wird gezeigt, das er bereits vor einigen Tagen abgegeben hatte. Wir weisen alle Versuche zurück, den Glauben anderer zu verunglimpfen. Und seine Außenministerin ergänzt: Lassen Sie es mich ganz klar sagen, die US-Regierung hat mit diesem Video überhaupt nichts zu tun. Die pakistanische Regierung hatte heute einen Feiertag ausgerufen zu Ehren des Propheten, fürchtete aber auch neue Gewalt. Geschäfte und Tankstellen blieben geschlossen, Handynetze wurden abgeschaltet. Die Regierung bestellte den US-Botschafter ein und Premier Ashraf verlangt, dass sich die UN mit dem Video beschäftigen. Wir fordern die Vereinten Nationen und andere Organisationen auf, ein Gesetz zu erlassen, das es verbietet, solchen Hass zu verbreiten. Nach den Freitagsgebeten demonstrierten Muslime auch in anderen Ländern. In Bangladesch zogen 10.000 durch die Hauptstadt Dhaka.
Der Kauf von Steuer-CDs hat dem Staat offenbar erhebliche Einnahmen verschafft. Der Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, Walter Borjans, sprach von bundesweit 3 Milliarden Euro, davon 2,5 Milliarden durch Selbstanzeigen. Demgegenüber stünden 9 Millionen Euro für den Erwerb der Steuer-CDs. Der Minister äußerte sich kurz vor einer Anhörung des Bundestagsfinanzausschusses zum Steuerabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz. Auftakt für den ersten Mitgliederentscheid bei den Grünen über das Spitzenduo für die Bundestagswahl 2013. In Hannover stellen sich erstmals Kandidaten in einem Urwahlforum der Basis vor. Neben Parteichefin Roth, den Fraktionsvorsitzenden Künast und Trittin sowie Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt bewerben sich 11 weitere Grüne. Mindestens ein Mitglied des Gespanns muss eine Frau sein.
Sie sehen aus wie Wahlurnen und stehen am Eingang zum Wahlforum der Grünen. Dieser Hinweis heute Abend schien also durchaus nötig.
Wir wählen heute Abend nicht. Die Boxen, ja, schade eigentlich.
Es geht darum, dass sich die Politiker den Fragen der Basis stellen. Inzwischen sind es 15 Kandidaten. Das könnte dazu führen, dass den Grünen mit Promi-Bonus zum Schluss wichtige Stimmen fehlen.
Ich habe meine Kandidatur angemeldet in dem Wissen, dass es Konkurrenzen geben wird, dass es also eine Urabstimmung geben würde. Und insofern überrascht mich das nicht.
Die meisten der Kandidaten sind kaum bekannt. Lokalpolitiker, solche, die einfach mal den Aufstand gegen die Etablierten proben. Die wenigsten dieser einfachen Parteimitglieder, so hatten Parteiobere mal angemerkt, könnten ihre Kandidatur doch wirklich ernst meinen.
Das, was ich bislang über die Medien von den mir nicht bekannten Personen gesehen habe, hat mich zumindest nicht überzeugt, dass an denen kein Weg vorbeiführt.
Trittin aber sei ein Veteran der Vergangenheit. Das sagen junge Kandidaten über den Spitzengrün. Trittin gilt als Favorit, aber die Kandidatur der vielen anderen könnte ihn womöglich die meisten Stimmen kosten. Und das hier klingt wie eine Kampfansage.
Gemeinsam mit euch möchte ich 2013 die Wahlalternative für all jene Menschen in diesem Land sein, die nach gelebter Nachhaltigkeit und nach frischem Wind in der deutschen Politik dürsten.
Frischer Wind, das soll heißen, eine neue Grünen-Generation. Mindestens 10 solcher Wahlforen will die Partei noch abhalten. Anfang November soll dann das grüne Spitzenduo für die Bundestagswahl feststehen.
In Wilhelmshaven ist nach 4,5 Jahren Bauzeit Deutschlands erster Tiefwasserhafen eröffnet worden, der Jade-Weser-Port. 1 Milliarde Euro haben die Länder Niedersachsen und Bremen sowie der Hafenbetreiber Eurogate investiert. Immer wieder hatte es Pannen und Verzögerungen gegeben. Der Jade-Weser-Port liegt am Fahrwasser der Jade und ist als einziger in Deutschland auch bei Ebbe für Riesencontainerschiffe erreichbar.
Wilhelmshaven setzt auf die ganz dicken Pötte. Containerfrachter der nächsten Generation sollen den Hafen an der Jade anlaufen, mit bis zu 18.000 Containern an Bord. 18 Meter Wassertiefe, das kann kein anderer deutscher Hafen den Reedern bieten. Mit ihrem Gemeinschaftsprojekt wollen Niedersachsen und Bremen der europäischen Konkurrenz begegnen.
Das ist die deutsche Antwort auf Rotterdam. Es ist ein weiteres Tor zur Welt für Deutschland. Und dieser Hafen ist eine sinnvolle Ergänzung zu den bestehenden großen Containerhäfen in Hamburg und im Bremerhaven.
Bei der Eröffnung mit dem Bundeswirtschaftsminister zeigten die Regierungschefs Geschlossenheit. Während der 5-jährigen Bauzeit war das Verhältnis nicht immer so harmonisch. So ging der Bauauftrag erst nach heftigem Streit und einem Prozess an ein niedersächsisches Unternehmen. Die Einweihung musste mehrfach verschoben werden, zuletzt wegen über 300 Schadstellen an den Spundwänden, sogenannten Schlosssprengungen. Geschätzte Kosten der Reparatur durch eine zusätzliche Betonmauer vor der Pier bis zu 75 Millionen Euro. Die Landesregierung steht in der Kritik der Opposition.
Das Management der Landesregierung ist einfach mittelmäßig gewesen. Das hätte man besser lösen können. Es gilt immer noch für die anständige Hafen-Hinterland-Anbindung zu sorgen. Wir müssen immer noch klären, aus welchem Grund wir die Schlosssprengung haben. All das gilt es aufzuklären. All das machen wir auch in den kommenden Wochen. Und heute feiern wir.
Gar nicht willkommener Gast der Einweihung, der Havarist Flaminia, nach langer Irrfahrt in den Jade-Weser-Port geschleppt. Zum Bergen der hochgefährlichen Ladung. Als erstes reguläres Schiff wurde heute die Maersk Laguna abgefertigt. Von Frachtern mit diesem erhoffen sich die Hafenbauer endlich positive Nachrichten.
Knapp 4 Jahrzehnte nach dem tödlichen Anschlag auf die OPEC-Konferenz in Wien rollt das Frankfurter Landgericht die Geschehnisse noch einmal auf. Auf der Anklagebank sitzt die mutmaßliche Terroristin Sonja S. Die mittlerweile 79-Jährige soll damals Waffen besorgt haben. Wegen anderer Anschläge mitangeklagt ist ihr Lebensgefährte Christian G. Der Prozess führt zurück in die Zeit des linksextremistischen Terrors der 70er Jahre.
Der Prozesstag vor dem Landgericht Frankfurt beginnt mit Sympathiebekundungen für die Angeklagten von einer kleinen Gruppe von Anhängern. Die Anklage bei Sonja S. lautet Mittäterschaft bei Mord. Ihrem 71-jährigen Lebensgefährten Christian G. wird die Beteiligung an 3 Brandanschlägen vorgeworfen. Die 79-jährige S. soll für den Anschlag auf die OPEC-Konferenz Waffen und Sprengstoff transportiert haben. Kurz vor Weihnachten 1975 überfallen Terroristen unter Führung des Venezuelaners Carlos die Konferenz der OPEC-Ölminister in Wien. 3 Menschen werden erschossen und Dutzende als Geiseln genommen. Beteiligt auch der deutsche Terrorist Hans-Joachim Klein. 2001 wird er deshalb wegen dreifachen Mordes verurteilt. Aufgrund einer Kronzeugenregelung bekommt er 9 Jahre. Auf die Aussagen Hans-Joachim Kleins stützt sich nun auch die Staatsanwaltschaft in Frankfurt. Die Verteidigung dagegen plädiert auf Freispruch.
Weil es keine Basis für eine Verurteilung gibt. Der Kronzeuge ist unglaubwürdig und ich glaube, das wird sich in der Hauptverhandlung nicht herstellen lassen.
Wegen des Alters und des Gesundheitszustandes der Angeklagten wird sich der Prozess wohl erheblich in die Länge ziehen. Mit einem Urteil wird frühestens im März nächsten Jahres gerechnet.
Art Spiegelman, einem der bedeutendsten Comic-Künstler unserer Zeit, widmet das Kölner Museum Ludwig die erste große Retrospektive in Deutschland. Mehr als 250 Bilder, Folgen, Skizzen und Titelzeichnungen sind dort ab morgen zu sehen. Im Mittelpunkt steht der Comicstrip Maus, in dem Spiegelman das Schicksal seiner jüdischen Eltern während des Holocaust aufarbeitet. Als erster Comiczeichner erhielt er dafür 1992 den Pulitzerpreis. Bereits in den 70er Jahren galt er als renommierter Künstler in der Underground-Szene. Zudem gestaltete Spiegelman zahlreiche Titelbilder angesehener Magazine. Am Sonntag wird er in Berlin für sein Werk mit dem Siegfried-Unselt-Preis ausgezeichnet. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 22. September.
Ein Tief über Dänemark bringt dem Norden Deutschlands Schauer und Gewitter. Ein zweites Tief zieht von Frankreich heran und lässt es im Süden kräftig regnen. Morgen Nachmittag erreicht uns dann von Westen ein Hoch und beschert uns wieder mehr Sonnenschein. Von Südwesten breitet sich heute Nacht zum Teil kräftiger Regen bis nach Sachsen aus. Auch im Nordwesten zeitweise Regen, vereinzelt Gewitter, sonst bleibt es meist trocken. Besonders im Norden und Osten gibt es morgen noch Schauer, hier und da auch Gewitter. Der Regen im Süden zieht sich langsam Richtung Alpen zurück. Gleichzeitig wird es von Westen wieder freundlicher. Auf den Bergen des Südens heute Nacht Sturmböen. Auch am Tag ist der Wind oft lebhaft. An der Ostsee bei Schauern sowie im östlichen Bergland bläst er stark mit stürmischen Böen. In der Eifel heute Nacht 6, am Oberrhein bis 14 Grad. Dort morgen nahe 20, im Harz um 10 Grad. In den nächsten Tagen wird es vor allem im Osten und Süden wärmer. Am Sonntag in der Nordosthälfte freundlich und trocken, Richtung Südwesten teilweise dichtere Wolken und örtlich Regen. Die neue Woche beginnt dann fast überall unbeständig.
Wir sind wieder für Sie da um 21.45 Uhr mit Tom Buchow. Seine Tagesthemen sind Ende eines Dauerstreits, die Kompromisslösung beim Betreuungsgeld und 11 gegen einen, Jürgen Trittin und seine Herausforderer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.